ich war ja auch wie gesagt, länger weg, also Neuseeland, Australien und Vietnam und natürlich so Neuseeland und so, das ist schon, also ich würde auch super gern wieder hin und es ist so schön, aber natürlich kann sich kaum einer leisten, jedes Jahr nach Neuseeland zu fliegen. Und wenn man dann in Europa wirklich so, so schöne Plätze vor der Haustür quasi hat, wo man wirklich keine lange Zugfahrt entfernt ist. Also ich glaube, ich habe bei mir geguckt, also von Ulm fährt man wirklich so 6 oder 7 Stunden nach Slowenien mit dem Zug. Und ich meine, das ist halt, man hat so schöne Alternativen vor der Haustür, warum sollte man sie nicht auch nutzen?
Ja, das war Ronja und sie spricht heute über ihre Reise mit dem Interrail-Ticket durch Europa. Sie hat unglaublich viel gesehen in recht kurzer Zeit, in einem Monat. Sie war 30 Tage unterwegs und hat einmal Deutschland quasi umrundet. Sehr, sehr spannend, was sie dort alles erlebt hat, was sie gesehen hat. Und natürlich ihr Fazit, ob sich so ein Interrail-Ticket lohnt oder nicht. Herzlich willkommen zur 93. Off the Path Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host, wie jede Woche. Für alle, die neu dazugekommen sind, ist das vielleicht wichtig zu wissen, wer ich bin. Ja, und ich sitze gerade, es ist 5 Uhr morgens und ich sitze gerade in Port McNeill. Das ist auf Victoria Island in British Columbia. Und es ist mega geil. Wir sind gestern Abend angekommen aus Deutschland, haben gestern Abend auch direkt schon unser Meeting gehabt mit Kingfisher Wilderness Tours und jetzt gleich muss ich eben kurz alles zusammenpacken und dann geht's los. Wir gehen jetzt 4 Tage Kajaken mit Orcas. Mega, mega geil. Ich freue mich wie so ein kleines Kind drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir über die nächsten 4 Tage alles sehen werden. Und ja, ich schaffe es auch eben ganz schnell, kurz bevor wir jetzt wirklich weg sind und die Zivilisation verlassen, noch kurz diesen Podcast hier hochzuladen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt die 93. Off the Path Podcast-Folge und alle Infos zu dieser Folge und zu Ronja und ihrem Blog findet ihr auf www.offthepath.com/Folge 093. Ne, ihr müsst euch nichts aufschreiben, ihr müsst irgendwie auch keine Notizen euch machen. Alles findet ihr unter www.offthepath.com/Folge 093. Und bevor wir jetzt in diese Folge hier reinspringen, möchte ich mich noch einmal bei euch bedanken, bei allen Zuhörern, die jede Woche hier beim Off the Path Podcast reinhören, oftmals auch mehrmals die Woche. Zurzeit gibt es recht viele Abenteuerhappen. Die nächste Abenteuerhappen ist übrigens auch schon im Kasten und kommt am Wochenende. Wir sprechen über unsere DNA Journey, also ein bisschen andere Reise. Mehr so eine Reise zu uns selbst statt zu einem Ort, aber darüber haben wir mal so ein bisschen was aufgenommen, bevor wir nach Kanada geflogen sind. Und danke auch an Katja Verena. Sie hat nämlich eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen. Gleiches gilt für Marc, Bucky1, FSV-Coach, Martin Trash, glaube ich, heißt das. Und Mitch von workandtravel20.de. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr uns 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes gegeben habt. Das freut mich sehr, dass euch der Podcast gefällt. Wir sind kurz davor, die 300 Bewertungen zu knacken. Mega, mega cool. Das ist richtig geil. Also es fehlen noch 9. Wenn 9 von euch sich die Zeit nehmen würden, das würde mich wahnsinnig freuen. Vielleicht kommen wir aus der Wildnis zurück und haben dann schon die 300. Das wäre total toll. Und ja, das war's für jetzt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Ronja und dem Interrail-Podcast.
Ja, wunderschönen guten Morgen, Ronja.
Hallo Sebastian, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist und dass wir heute über deine Interrail-Reise sprechen, die du gemacht hast. Gleich mal vorweg, warum hast du Interrail gemacht und bist nicht wie viele anderen für, keine Ahnung, Work and Travel nach Australien oder bist nach Thailand geflogen?
Oh, ich traue mich ja fast gar nicht zu sagen, aber ich habe das auch gemacht. Ich war von Oktober bis Februar tatsächlich unterwegs in Neuseeland, Australien und Vietnam, weil ich das schon ganz lange machen wollte. Und dann bin ich aber wiedergekommen und hatte quasi bis zum Studium, also das beginnt ja jetzt im Oktober, noch ziemlich viel Zeit. Und natürlich wollte ich auch schon wieder los. gleich nachdem ich wieder zurückgekommen bin. Und eigentlich, als seit ich, keine Ahnung, 12, 13 bin, hat meine Mutter mir immer ganz oft von so Interrail erzählt. Also gerade in den, ich weiß gar nicht, 70er, 80er, so war das, glaube ich, so. Also da haben, das war das quasi der Ersatz für Neuseeland, Australien, Südostasien jetzt. Und die hat immer so erzählt, oh, sie hätte das so gerne gemacht. Und ich so, oh, ich möchte das auch so gerne machen. Und habe dann quasi mit 13 Jahren immer meine Routen da geplant, so 2 Monate lang durch Europa, jeden Tag eine andere Stadt. Und als ich dann tatsächlich Zeit hatte, dachte ich so, oh, du wolltest das schon so lange machen, dann hast du jetzt Zeit und du hast sogar noch ein bisschen Geld übrig von der Reise, dann kannst du das ja jetzt machen. Genau.
Okay, cool. Und ist es denn auch jeden Tag eine andere Stadt in Europa geworden?
Oh Gott, nein. Ich glaube, das wäre sehr anstrengend gewesen. Ich habe tatsächlich schon recht viele Städte gesehen, aber jeden Tag eine andere Stadt war es nicht. Also ich würde so sagen, ich habe so alle 2, 3 Tage den Standort gewechselt. Genau.
Ja, also ich glaube, so jeden Tag eine andere Stadt, das wären schon fast so chinesische oder japanische Verhältnisse.
Ja, ich würde auch also gerade sagen, dass ich irgendwie so, wirklich die Europareise in einer Woche.
Genau. So, das ist echt interessant. Also ich habe mich viel mit dem Thema, wie Chinesen reisen und wie Japaner reisen, auseinandergesetzt und viel mich mit denen unterhalten, besonders jetzt in Japan, als wir dort waren. Und die machen das halt so, dass die halt nach Europa kommen, keine Ahnung, die fliegen sagen wir nach München, machen das Oktoberfest, saufen sich da die Hucke voll und dann setzen sich im Bus, schlafen und dann wachen sie halt in Paris auf, schauen sie den Eiffel Tower und Louvre an und dann setzen sie sich im Bus, schlafen und dann sind sie in London, schauen sich die Tower Bridge an, schlafen. So sehen die Europa, also im Bus und schlafen.
Ja, gut.
Und immer so ganz kurz irgendwie was anschauen, ein paar Fotos machen und ja. ziemlich krass. Wann hast du deine Interrail-Reise jetzt gemacht?
Ich habe sie dieses Jahr gemacht und ich bin Ende Mai habe ich gestartet und Ende Juni war ich dann wieder zurück, weil ich habe halt dieses Ticket gehabt für 30 Tage oder einen Monat, genau.
Okay, es gibt bei Interrail gibt es ja 2 verschiedene Anbieter. Es gibt einmal Eurail und es gibt einen anderen, richtig?
Ich bin mir eigentlich ganz sicher, weil es kann auch sein, dass das einfach nur, dass du das an verschiedenen also das ist einfach nur tatsächlich über verschiedene Anbieter kaufen kannst, aber das ist letztendlich das gleiche Ticket ist. Also ich habe es einfach über die Interrail-Seite gemacht. Also wenn man Interrail eingibt, ist es dann irgendwie interrail.com sowas.
Okay.
Genau. Okay, also das ist, glaube ich, letztendlich das gleiche Ticket.
Ja,
das aber es wird dann über die Bahn wahrscheinlich auch vertrieben, oder?
Ja. Ja, doch, das macht eigentlich Sinn. Also ich kenne Eurail und es gibt noch einen anderen Anbieter, den ich kenne.
Aber was du meinst, nämlich Eurail ist, glaube ich, für Leute, die nicht aus Europa kommen und die müssen dann quasi ein bisschen ein anderes Ticket kaufen und das funktioniert dann ein kleines bisschen anders. Ich habe da auch mit Leuten gesprochen und sie meinten dann irgendwie, sie müssten da noch morgens irgendwie, keine Ahnung, ihr Ticket vor dem Zug abstempeln lassen oder so, aber das ist dann, also das war ein Amerikaner, mit dem ich gesprochen habe und ich glaube, Eurail ist für Leute, die nicht aus Europa kommen und Interrail ist für Leute, die aus Europa kommen.
Das würde auch Sinn machen. Genau, also ich stecke da nicht so ganz in der Thematik drin, aber ich war mir irgendwie sicher, dass es da irgendwie so 2, 3 Unternehmen gibt. Aber eigentlich macht das auch Sinn, was du sagst, dass Interrail ist eigentlich ein Ticketverbund ist, wo alle Bahngesellschaften Europas drin sind und dass die halt ein Ticket erstellt haben und die das eigentlich nur vermarkten. Mhm. So wie Expedia Flüge vermarktet oder so. Okay, du warst 30 Tage unterwegs, du hast ein Ticket, genau, für 30 Tage gehabt. Wie lange durftest du in diesen 30 Tagen reisen?
Ich durfte tatsächlich jeden Tag reisen.
Das ist das Nonplusultra-Deluxe-Ticket.
Ja, genau, das ist das Nonplusultra-Deluxe-Ticket. Ja, das ist natürlich sehr praktisch, aber jetzt rückblickend weiß ich nicht, ob man wirklich jeden Tag reisen muss. Also für mich war es super praktisch, weil wenn ich dann irgendwie einen Tag Tagesausflug oder so machen wollte, dann konnte ich das Ticket natürlich auch benutzen. Aber ob man jetzt, also ich bin ja natürlich auch nicht jeden Tag, habe ich den Zug benutzt. Aber es steht auf jeden Fall, wenn man das Geld ausgeben will, dann lohnt es sich auf jeden Fall.
Also dieses Ticket 30 Tage von 30 Tagen reisen. Also ich weiß, dass wir haben 2015 hier bei Off the Path Interrail-Tickets verlost. Und dann weiß ich, dass wir man konnte Man musste innerhalb von 10 Tagen von A nach B kommen. Also man konnte 10 Tage reisen und davon konnte man, glaube ich, 4 Reisetage haben.
Ja, genau. Also es gibt ganz verschiedene Varianten. Es gibt also natürlich den Global Pass. Das ist dann nicht für ganz Europa. So ein paar Länder sind noch, ich glaube, in Osteuropa sind so ganz wenige Länder nicht dabei. Aber eigentlich für ganz Europa. Und da gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt für, ich glaube, 22 Tage und für 10 Tage und für einen Monat eben. Und dann gibt es innerhalb von diesen Zeitspannen kannst du eben kaufen für alle Reisetage. Oder eben nur, sagen wir, 4 Tage innerhalb von 10 Tagen, dass du an 4 Tagen halt deinen Pass benutzen darfst. Aber die 4 Tage darfst du halt selber wählen.
Ja, genau. Und ich meine, der Preisunterschied bei diesen Interrail-Ticket ist ja auch ziemlich krass, ne? Also das, also wenn du 4 Tage reist oder halt 30 Tage, da ist ein kleiner Preisunterschied drin, weil auch die Möglichkeit der Zugwahl recht groß ist. Zum Preisen kommen wir aber gleich später. Wo bist du gestartet mit deiner Interrail-Reise? Mittlerweile gibt es, glaube ich, diese Veränderung, dass du im Heimatland starten kannst. Ne? Früher durftest du das nicht.
Ja, genau. Früher durfte man das, glaube ich, nicht. Aber mittlerweile geht das. Also ich bin bei mir quasi in der Nähe von Stuttgart gestartet und mein erster Stopp war dann Wien.
Okay. Weil früher hättest du eigentlich mit der Deutschen Bahn von Stuttgart nach Wien fahren müssen, beziehungsweise von Stuttgart irgendwie nach Salzburg oder nach Zürich. Mhm. Fahren müssen und dort erst dein Interrail starten.
Ja, genau. Aber mittlerweile ist es anders. Also das ist eigentlich wirklich schön, dass es mittlerweile irgendwie so funktioniert, dass man tatsächlich bei sich zu Hause starten kann.
Ja, das ist eine coole Änderung, weil du jetzt quasi von der Haustür bis zur Haustür quasi Interrail machen kannst.
Ja, genau.
Okay. Und was hast du alles gesehen? Wie sah deine Route so aus?
Also ich bin, wie gesagt, mein erster Stopp bei Wien. Dann bin ich hoch nach Danzig. Dann Budapest, dann war ich tatsächlich über 7 Tage, also über eine Woche in Slowenien.
Jetzt muss ich, sehr geiles Land, ne?
Ja, super schön, eines meiner Highlights. Ich muss jetzt aufpassen, damit ich nichts vergesse. Dann ging es nach ein Stück Zwischenstopp in Zell am See. Dann auch Zermatt, schön. Ja. Zermatt an sich ist nicht schön, aber die Umgebung. Luxemburg, Antwerpen, Rotterdam. Utrecht, Amsterdam, genau.
Ich glaub, okay, also du bist einmal rund um Deutschland.
Genau, also das war so mein Plan. Ich hatte vorher so ein paar Städte natürlich, wo ich gerne hin wollte. Aber so, ich dachte so rund um Deutschland wäre eigentlich ganz cool. Vor allem, weil ich halt nicht so der Hitze-Fan bin und dachte so, nee, jetzt will ich nicht so in Spanien bei 40 Grad. Und dann so rund um Deutschland war es eigentlich noch ganz angenehm von den Temperaturen.
Ja, das ist cool. Das ist eine coole Tour, weil ich dachte zuerst so, boah, von Wien nach Danzig und dann wieder runter nach Budapest. Das ist ja jetzt nicht der direkte Weg.
Nee, ich dachte, ich war nur so irgendwie so, soll ich erst nach Danzig und dann war mir aber die Fahrt so für den Anfang irgendwie zu lang und dachte ich so, ah, ich wollte auch schon immer gerne mal nach Wien, dann mache ich Wien und dann nach Danzig. Das ging aber eigentlich dann ganz okay.
Und das alles innerhalb eines Monats?
Ja, genau, also innerhalb eines Monats, genau.
Ist natürlich aber auch ein bisschen straff, ne? Wie viele Stops sind das jetzt? Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber es waren jetzt Danzig 1, Budapest.
Also das wären so um die 10 vielleicht. Vielleicht ein bisschen weniger, oder?
Ja, muss, also alle, ja, hast du ja am Anfang gesagt, alle 2, 3 ja. Tage bist du quasi, ja, genau. Rum, beziehungsweise Slowenien hast du eine Woche für gemacht, ne?
Ja, ich war aber an mehreren Stationen. Also ich war in Slowenien an 3 oder sogar 4 Stationen.
Was hast du dir da angeschaut? Ljubljana?
Ja, genau, Ankunft. Da war ich aber nur einen Tag. Und dann war ich natürlich bei Bled. Dann bei diesem See, den ich absolut nicht aussprechen kann. Da warst du aber auch, das ist dieser unbekannte See, das ist der
Buchin.
Genau, Buchinsee. Und dann war ich noch im Soča-Tal.
Ah, cool. Also ich finde, Slowenien ist ein ganz, ganz tolles Land und jeder, der zuhört und Slowenien irgendwie nicht auf seiner Reiseroute irgendwie mit eingebaut hat, der sollte das unbedingt machen, weil lieber nach Slowenien statt nach Kroatien. Keine Ahnung. Ich war selber noch nicht in Kroatien.
Ich war auch noch nicht in Kroatien. Aber Slowenien ist wirklich unfassbar schön. Und ich habe das wirklich, glaube ich, jedem, den ich je getroffen habe, nach der Reise empfohlen.
Ja, ich bin jetzt zum zweiten Mal dort und ich bin jedes Mal total begeistert. Was war so dein Highlight von deiner Reise? War es Slowenien oder war es was anderes?
Also es war definitiv Slowenien, gerade weil ich immer mehr merke, dass ich eigentlich viel lieber in der Natur bin, als Städte besuche. Und wenn es aber um eine Stadt geht, dann war es Danzig.
Okay, cool. Warum?
Weil ich Danzig als eine unfassbar schöne Stadt empfunden habe, die, wenn man tatsächlich an den richtigen Stellen ist, auch noch nicht so überlaufen ist. Klar, im Stadtkern sind natürlich dann auch die Touristengruppen unterwegs, aber wenn man so ein bisschen aus dem Stadtkern rausgeht, dann merkt man so, oh, es ist immer noch schön und oh, hier sind keine Touristen, weil hier irgendwie kein berühmtes Haus steht, aber sie sind trotzdem schön, die Häuser. Und ja, es ist sehr schön, es ist auch sehr schön für den Geldbeutel. Und ich war zwar nicht am Strand, aber es wäre auch noch sehr nah am Strand gewesen, was natürlich auch schön ist.
Ja, Danzig liegt in Nordpolen, ne?
Genau,
direkt an der Ostsee.
Ostsee. Genau.
Ja. Polen ist auch ein Land, das habe ich leider noch nie geschafft. Obwohl Berlin ja gar nicht so weit ist von Polen, man da immer eigentlich rüber konnte, habe ich nie irgendwie es geschafft, mir das anzuschauen. Muss ich vielleicht mal irgendwann nachholen. Ich habe gehört, dass Polen an sich aber auch ein sehr, sehr schönes Land sein soll. Ein bisschen unentdeckt auch noch.
Ja, also ich war jetzt schon zum zweiten Mal da. Ich war für einen Schüleraustausch, beziehungsweise für uns war es eher so ein Kulturaustausch, weil ich leider nicht Polnisch spreche, in der Nähe von Krakau. Beziehungsweise wir haben dann auch einen Ausflug nach Krakau gemacht und natürlich nach Auschwitz. Und Krakau ist eine sehr hübsche Stadt. Und ich habe aber auch gehört, dass das im Süden von Polen, gerade an der Grenze zu der Slowakei, auch nochmal so, ich glaube, also sehr gebirgig sein soll und auch nochmal landschaftlich sehr schön. Und natürlich die Ostseeküste soll auch sehr schön sein.
Ja, ich hab vor ein paar Tagen auf Instagram ein ziemlich cooles Bild gesehen. Und zwar gibt es in Polen, in Südpolen, wo es auch so gebirgig ist, was du gerade auch meintest, ein Mount Everest Base Camp oder Everest Base Camp heißt das. Und das sieht ziemlich, ziemlich fett aus. Ich weiß nicht, ob du das Bild kennst von diesen Zelten, die an einer Felswand in Peru zum Beispiel stehen, wo man halt im Zelt quasi hochklettern kann und dann im Zelt schlafen kann, an der Felswand.
Doch, das kenne ich, ja.
So, und sowas gibt es, ich weiß nicht, ob das jetzt saisonal ist, nur für kurze Zeit, oder ob das ständig dort ist, aber sowas gibt es auch in Polen.
Ah, cool.
Und das wollte ich mir vielleicht mal mich mal informieren, ob das länger dort ist und es mir mal demnächst mal anschauen, weil es ziemlich cool aussieht.
Ja, das glaube ich. Also die Landschaft soll wirklich sehr schön sein, glaube ich. Also ja, auch nochmal ein Reiseziel wert.
Lass uns mal ein bisschen über die Kosten sprechen. Viele Leute interessiert auch natürlich auch immer, was kostet sowas. Was hat dich das Ticket gekostet?
Also ich habe das Ticket kostenlos von Interrail zur Verfügung gekriegt. Aber gestellt gekriegt, aber ich habe nachgeguckt und es hätte 493 Euro gekostet.
493 Euro, um 30 Tage Europa jeden Tag zu fahren. Was ist eigentlich unter dem Begriff Europa alles inkludiert? Ist da wirklich jedes EU-Land? Das sind wie viele? 27, 29?
Also es ist tatsächlich nicht nur die EU-Länder, ich war ja auch in der Schweiz.
Genau.
Und ich glaube, so, also es wird nicht an den EU-Ländern, glaube ich, festgemacht. Und wie gesagt, es sind wirklich, glaube ich, sehr, also ich glaube, in Westeuropa gibt es eigentlich kein Land und in Mitteleuropa auch nicht, was nicht inkludiert ist. Und wie gesagt, so in Osteuropa sind so, aber nicht viele Länder, die nicht inkludiert sind. Aber es sind schon fast wirklich ganz Europa inkludiert. Also man ist nicht eingeschränkt, wenn man sagt, oh, ich würde gerne nach Ungarn oder geht mein Ticket nicht hin? Das ist eigentlich nicht so.
Ja, okay. Jeder Schweizer Zuhörer, von dem wir eigentlich recht viele haben, der verdreht jetzt die Augen, weil Sebastian gerade aus Europa die EU gemacht hat. Ich weiß. Es ist aber, glaube ich, so ein deutsches Ding, oder? Wir Deutschen, oder ich glaube, ja, wir Deutschen, wenn wir sagen Europa, wir denken immer an die EU. Wir denken gar nicht an Kontinentaleuropa, das halt irgendwie ziemlich noch viel, viel weiter geht. Wir inkludieren immer nur die irgendwie im Club mit dabei sind. Anderes Thema. Du hast das Ticket gestellt bekommen, aber ja. Jeder, der das, weil du auch Bloggerin bist und ja. Einen eigenen Blog hast und darüber halt auch geschrieben hast und das darüber berichtet hast und quasi ein Test war, was wir an der Stelle auch sagen müssen. Aber wenn du das Ticket jetzt gekauft hättest, wo hättest du das denn gebucht?
Also es gibt eine Seite, die nennt sich irgendwie wirklich so Interrail. Das kommt auf sofort ans Google, das ist interrail.eu. Und dann für die Deutschen halt noch /de. Und da sind dann wirklich alle Interrail-Pässe, die es überhaupt gibt. Also das sind wirklich ganz viele verschiedene aufgelistet. Und da kann man die dann auch kaufen. Und die werden dann quasi mit der Post zur Deal geschickt.
Weißt du, wie viel das günstigste kostet?
Ja, und zwar gibt es ja bei Interrail nicht nur diese Global-Pässe, sondern es gibt auch Pässe für einzelne Länder. Und ich habe gerade genau. Mal nachgeschaut und also wirklich das günstigste, allergünstigste kostet 43 Euro und das ist dann für Mazedonien und man darf irgendwie innerhalb von ein paar Tagen 3 Reisetage haben und das ist dann wirklich, also wenn man nur 43 Euro ausgeben will, dann muss man nach Mazedonien fahren.
Lohnt sich auch, Mazedonien. Ja, auf jeden kannst Fall. Du nach also Skopje, Lake, nee, wie heißt der, nochmal, da war ich doch. Fällt mir gerade nicht ein, aber es ist ein schöner See und also auch ein tolles Land, Mazedonien, lohnt sich. Aber diese Global Pässe, da gibt es, also es ist 3 Reisetage, 10 Reisetage, was ist da das Minimum, was kostet das?
Also ich glaube, das Minimum sind 5 Reisetage innerhalb von 15 Tagen und das sind dann 206 Euro.
Okay.
Ja.
Und was sind da eigentlich für Züge mit inbegriffen? Kannst du da eigentlich jeden Zug nehmen? Kannst du auch Nachtzüge nehmen?
Also es wird immer gesagt, dass du nicht alle Züge benutzen darfst. Und es gibt eigentlich eine ganz coole App dafür. Die wird auch immer auf der Interrail, wenn du deinen Pass kriegst, die wird auch immer empfohlen. Und da kannst du sozusagen eingeben, oh, ich möchte heute von Wien nach Danzig fahren. Und dann zeigt es dir halt alle Möglichkeiten an. Deswegen konnte ich jetzt nie so wirklich merken, wenn mir ein Zug nicht angezeigt wurde, quasi, der wird ja dann nicht angezeigt, wenn du ihn nicht benutzen darfst. Aber ich glaube, es ist wirklich, also man darf zwar nicht alle Züge benutzen, aber man merkt es nicht. Und zu den Nachtzügen, man darf Nachtzüge benutzen. Das Ding ist nur, dass es zum Beispiel den TGV oder so oder eben auch Nachtzüge, die muss man ja meistens reservieren und die Reservierungsgebühr ist eben nicht bei Interrail inbegriffen. Aber es gibt zwar ein paar reservierungspflichtige Züge, aber man kann sie eigentlich ganz gut umgehen. Nur eben bei den Nachtzügen ist es so ein bisschen schwer, die Reservierungsgebühren bzw. die reservierungspflichtigen Züge zu umgehen.
Und dann muss man aber einfach nur diese Reservierungsgebühr online bezahlen und kann dann mit dem Interrail-Ticket das trotzdem nutzen.
Genau, also ich bin dann, es gibt, glaube ich, für bestimmte Länder, irgendwie, ich glaube Italien und noch 3 andere oder so, kann man das online machen, aber sonst bin ich einfach morgens dann dahin gegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt gerne mit dem und dem Zug fahren, können Sie mir dann noch ein Ticket reservieren? Wobei ich auch sagen muss, dass es bei mir 2-mal vorgekommen ist, dass ich das machen musste. Eben einmal, weil ich Nachtzug benutzt habe und einmal, als ich von Wien nach Danzig gefahren bin. Da musste man auch reservieren.
Mhm, okay. Was hat dich diese Reise, warst du auch den ganzen 30 Tage unterwegs? Hast du es komplett ausgeschöpft?
Ja, natürlich habe ich das ausgeschöpft. Ja, ich war alle 30 Tage unterwegs.
Cool, und mit diesen ganzen, sagen wir mal so 10 Stops, die du gemacht hast, was hat dich diese Reise gekostet?
Also wie gesagt, ich habe ja den Pass nicht bezahlt, also den müsste man jetzt noch dazu rechnen. Aber ich habe so knapp unter 1.000 Euro ausgegeben, also für jeden Tag im Durchschnitt, muss man wirklich im Durchschnitt sagen, weil die Ausgaben wären sehr unterschiedlich, so ein bisschen über 30 Euro, also so 33 Euro oder so.
Okay, cool. Also wenn man den Pass noch dazu rechnen würde, könnte man so sagen, so du hast nicht mehr als 1,5, eher so 1,3.
Ja, genau.
1.300 Euro für 30 Tage. Ja. Ist dafür, dass man Europa gesehen hat, nicht schlecht. Was muss man dazu noch sagen, wenn man den Preis hört? Du hast in Hostels geschlafen, in Mehrbettzimmern?
Genau, ich habe dieses Mal, also ich schlafe sonst auch öfters im Zelt, weil so der Plan war, ich wollte eigentlich, bevor ich die Reise gestartet habe, hauptsächlich Städte sehen. Und also ich habe in Mehrbettzimmern geschlafen, in Hostels. Ich habe viel selber gekocht, aber ich bin ja Fan von gutem Essen. Das heißt, ich reise nicht durch irgendwelche Länder, ohne nicht mal irgendwie ein Café oder zu besuchen. Also ich war auch frühstücken und so weiter. Genau. Das Ding ist, ich glaube, der Preis ist so relativ human ausgefallen, weil ich auch recht viel, also mindestens die Hälfte der Zeit, ja in Osteuropa unterwegs war und die Preise da wirklich sehr angenehm sind. Und das hat sich dann so ein bisschen dann ausgeglichen, als es dann weiter in die Schweiz ging und auch nach Amsterdam.
Wenn du das so grob vergleichen würdest, was würdest du sagen? Osteuropa hast du dann im Durchschnitt 15, 20 Euro am Tag ausgegeben und in Westeuropa, also so Schweiz, Frankreich, Holland, eher 40 Euro?
Ja, so 45 werden es dann schon gewesen sein. Und also so, man kann das vielleicht ganz gut an Hostelzimmern auch festmachen. Also in Danzig, weiß ich noch, hat mein Hostel Zimmer, beziehungsweise mein Bett hat irgendwie 8 Euro die Nacht gekostet. Und als ich dann in der Schweiz war, habe ich, glaube ich, 36 Euro pro Nacht gezahlt.
Das ist natürlich happig. Also, ja, krasser Unterschied. Ja. Also ich finde, 8 Euro ist halt mega günstig. Das ist ja schon 8 Euro in Europa finde ich schon sehr, sehr günstig.
Ja, und das war halt wirklich, also es war jetzt keine Absteige oder so. Es war wirklich ganz normales Hostel und es war alles okay. Und ja, die 8 Euro, das war echt super.
Also ich finde allgemein, also die Preise, die du jetzt ausgegeben hast, dafür reisen manche Leute nach Thailand, um so wenig auszugeben im Monat. Kannst du natürlich noch günstiger machen in Thailand, aber ich finde es sehr günstig. Ich finde, das für das, was du gesehen hast und das, was du erlebt hast, finde ich das schon sehr gut.
Ja, nee, also ich hatte mir so, bevor ich die Reise gestartet war, habe ich auch so gesagt, ja, so 1.000 Euro wäre eigentlich schon ganz okay. Also ich habe dann immer schon noch einen Puffer, wenn ich mit dem Geld hinkommen würde. Und ich muss jetzt sagen, ich bin schon sehr sparsam, wenn ich reise, aber ich habe jetzt nie, stand nicht vor was, wo ich sagte, ich würde das gerne machen, aber ich habe eigentlich kein Geld dafür.
Das ist natürlich noch besser. Wenn Interrail, würdest du jetzt sagen, jetzt hast du es getestet und jetzt hast du eine Meinung dazu, würdest du sagen, dass Interrail denn auch was so für Naturleute ist oder ist das eher etwas, wenn man Städte sich anschauen möchte, wenn man eher eine Städtereise machen möchte, statt eine Outdoor-Abenteuer-Zelt?
Also ich bin ja mit der Intention da rangegangen, irgendwie so viele Städte zu sehen und so, dann hatte ich halt Wien und Danzig gesehen und dann Budapest und dachte ich so, irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr auf Städte. Und dann ging es ja weiter nach Slowenien und Slowenien ist ja wirklich eher, man geht nicht unbedingt nach Slowenien, um sich Städte anzuschauen. Und es kommt natürlich so ein bisschen auf das Zugnetz an. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man noch weiter nach Osteuropa geht. Aber grundsätzlich kommt man mit dem Zug wirklich sehr, sehr weit. Ich hatte einmal zu diesem Bohinsee. Da fährt zum Beispiel kein Zug hin und auch in das Sochatal fährt direkt kein Zug hin, aber man kann dann immer noch einen Bus nehmen und der Bus kostet jetzt auch keine Unsummen und man fährt jetzt auch nicht irgendwie 4 Stunden, sondern vielleicht eine halbe Stunde. Also da habe ich zweimal einen Bus genommen und dann in der Schweiz war ich ja auch in der Natur, da bin ich dann nach Zermatt gefahren und Zermatt ist ja eigentlich eine ganz gute Ausgangsstation, um in die Berge reinzugehen. Das geht auch gut. Also man kann definitiv auch Natur besuchen. Natürlich ist man nicht ganz so flexibel wie mit dem Auto. Das heißt, wenn man wandern gehen möchte, ich hatte einmal das Glück, dass mich halt Leute mitgenommen haben, dass ich mit denen wandern gegangen bin. Und sonst muss man halt gucken, dass die Wanderwege direkt an einem kleinen Dorf oder wo man halt gerade ist, starten. Man ist schon ein bisschen eingeschränkt, aber es geht eigentlich wirklich sehr gut.
Was hat dich so am meisten überrascht, positiv überrascht an dieser Reise? Irgendwas? Gab es irgendwas, wo du mit anderen Erwartungen auch rangegangen bist, was dich sehr positiv überrascht hat?
Die Züge hatten relativ wenig Verspätung tatsächlich. Das hat mich sehr überrascht, weil ich bin ja jetzt auch.
Warst ja auch nicht in Deutschland unterwegs.
Nee, ich glaube, das liegt daran, wirklich. Ich dachte so, da hast du ja, und auch als ich mit Leuten danach gesprochen habe, auf Interrail hatte ich keinen eine Lust, weil die haben mir dann so viele Verspätungen, die Züge, und ich bin jetzt auch gependelt und ich hatte wirklich sehr oft, dass die Züge ausgefallen sind oder dass sie verspätet sind. Und klar, wenn du viel Zeit hast, dann achtest du vielleicht auch nicht so auf die 5 Minuten, wie wenn du zur Arbeit musst. Aber ich hatte, also Züge sind nie ausgefallen und auch sonst, also ich hatte, glaube ich, insgesamt höchstens 1 Stunde Verspätung auf der ganzen Reise.
Okay, krass. Ist das also ein deutsches Phänomen, dass die Deutsche Bahn es nicht hinbekommt, ihre Züge pünktlich zu takten?
Ja, vielleicht. Also scheinbar. Es war wirklich so, ich dachte so, ich müsste jetzt mit den größten Verspätungen überhaupt rechnen, aber nee, gar nicht.
Ich finde es nämlich interessant, weil in Japan ist die Verspätung aufs Jahr gesehen.
Ja, die ist super gering, ne? 1 Minute oder
30 Sekunden.
Wahnsinn.
Auf alle Züge in Japan, also alle Shinkansen, ist die Verspätung aufs Jahr hochgerechnet. 30 Sekunden.
Ja,
ich möchte noch nicht mal überlegen, ich möchte noch nicht mal ansatzweise drüber nachdenken, wie hoch die Verspätung der Deutschen Bahn aufs Jahr hochgerechnet ist bei allen Zügen.
Ich will es auch nicht wissen. Ich finde es halt so witzig, weil Deutschen immer nachgesagt werden, sie sind so pünktlich und so exakt. Und dann kommt halt die Deutsche Bahn daher und ist so absolut das Gegenteil.
Ja, genau. Also jeder Ausländer, der so nach Deutschland kommt, der denkt sich halt genau das über Deutsche und dann kommt er hin und das Zugnetz, der denkt sich so auch, die Deutschen, die müssen immer 2 Züge vorher nehmen, damit sie pünktlich sind.
Aber wirklich.
Krass. Was würdest du rückblickend anders machen bezüglich deiner Reise?
Also ich muss jetzt sagen, ich hatte ja so eine Grundroute, also wie gesagt, einmal um Deutschland, dann hatte ich natürlich so, ich würde gerne nach Amsterdam, ich würde gerne in die Schweiz und ich würde gerne nach Danzig und vielleicht nach Slowenien und dann schaue ich einfach mal. Hauptsache, dass ich irgendwann halt um Deutschland rum bin und selbst wenn nicht, wäre es auch okay gewesen. Aber ich hatte schon so im Hinterkopf, eigentlich würde ich schon eher in Städte gehen und wie gesagt, nach 3 Städten hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr. Und ich habe dann so, also man ist ja relativ flexibel durch dieses Ticket, deswegen kann man nicht sagen, oh, ich hätte das ganz anders gemacht, ich habe das ja vorher ganz anders geplant, das würde ich jetzt alles anders machen, weil man ist ja super flexibel, wenn man gerade dabei ist, also wenn man merkt, so, das funktioniert nicht, dann kann man es ja anders machen. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen unbedingt, dass ich irgendwas anders machen würde, ich würde vielleicht schon noch ein paar mehr Stops in der Natur einbauen, aber sonst bin ich eigentlich super zufrieden, wie es dann rausgekommen ist, die Route.
Was und deine Highlights so in der jeweiligen Länder, also wir haben jetzt über Slowenien gesprochen, dass das quasi das Highlight der Reise war, aber wir haben jetzt eigentlich hauptsächlich mehr über Osteuropa gesprochen als über deine anderen Länder, also wir haben über Holland noch gar kein einziges Wort verloren. Was waren so die Highlights der jeweiligen Länder, in denen du warst?
Also Osteuropa lasse ich jetzt mal aus, das war so, Slowenien war wirklich so das Highlight an sich. Dann war ich in der Schweiz in Zermatt. Das war, also Zermatt selber fand ich unfassbar grausam. Aber wenn man dann raus aus der Stadt geht, da gibt es diesen, der ist auch relativ bekannt, der nennt sich 5-Seen-Weg. Das ist jetzt auch kein absoluter Geheimtipp. Aber es ist wirklich ein super schöner Wanderweg und der ist eigentlich auch sehr einfach. Und der war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann so allgemein, also es war jetzt keine Stadt, wo ich sagen würde, so, da würde ich nie wieder hingehen. Was auch sehr schön war, war, als ich nach Amsterdam gegangen bin, war ich nicht direkt in Amsterdam, sondern in Haarlem, nennt sich das. Das ist so, es ist, ja, im Vergleich zu Amsterdam ist es schon eher eine Kleinstadt. Also es wird auch so ein bisschen so Amsterdam im Kleinformat quasi genannt. Und das ist eigentlich ganz nett, weil es ist wirklich viel ruhiger. Es ist auch ein bisschen preisgünstiger, weil gerade so ein Grund, warum ich da hingegangen bin, war halt wirklich die Hostels in Amsterdam. Das waren ja fast Schweizer Verhältnisse, wenn man nach den Preisen geht. Und in Haarlem ist es halt schon, das ist alles schon ein bisschen günstiger und man ist halt auch relativ schnell dann auch am Meer. Das ist auch sehr schön. Und man,
ja, das Coole an Haarlem ist halt, ja, genau, dass du halt irgendwie so eine Viertelstunde von Amsterdam entfernt bist, 20 Minuten von Rotterdam.
Ja, genau. Und man, ja, genau, noch habe ich das vorhin erwähnt, als ich meine Route gesagt habe, in Rotterdam war ich nämlich auch.
Nee.
Habe ich nicht
erwähnt. Glaube ich, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht mehr, aber in Rotterdam war ich auch. Aber ja, genau, von Rotterdam ging es nach Utrecht und von Utrecht dann nach Amsterdam bzw. Haarlem. Aber es ist halt wirklich schön in Haarlem. Man ist wirklich so 20 Minuten am Meer und 20 Minuten in Amsterdam.
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich so ein kleiner bisschen off-the-path-Tipp Haarlem, weil das haben die meisten Leute nicht auf dem Visier. Und du bist halt in den Niederlanden, bist du sehr, sehr schnell mit dem Zug unterwegs, weil es einfach so ein kleines Land ist. Also von, wie du gerade sagtest, Haarlem nach Amsterdam bist du 10, was ist das, Viertelstunde, 20 Minuten?
Ja, sowas.
Und dann bist du halt wirklich in Amsterdam zentral und dann bist du halt wirklich in der Innenstadt und kannst halt irgendwie für den Tag die Stadt erkunden und die Züge fahren bis spät in die Nacht.
Ja.
Also finde ich das gut. Cool. Sonst noch irgendwelche Highlights?
Was mich überrascht hat, war tatsächlich Luxemburg. Das dachte ich so, da kann ich eigentlich einen Shop machen, das liegt so auf dem Weg. Und ich war noch nie in Luxemburg und Luxemburg, wenn man da in der Nähe wohnt, auf jeden Fall ein Tagesausflug wert. Und wenn man so durchreist, auf jeden Fall auch einen Stopp wert. Das ist eigentlich echt eine hübsche Stadt. Kann man gut Zeit verbringen. Also ich war nur einen Tag da und bin dann so ein bisschen, da fließt so ein Fluss, da bin ich so ein bisschen hergelaufen und es war eigentlich echt sehr hübsch.
Beim Reisen ist bei mir zumindest das Essen immer sehr, sehr wichtig. Ich erlebe Länder durch deren Küche, durch deren Gerichte. Ich liebe es einfach, neue Dinge auszuprobieren. Ist das bei dir auch so? Du hattest vorhin gesagt, dass du sehr gerne auch dir auch so Genießer bist, hattest du gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Also wer mich kennt oder meinen Blog liest, das ist ja ein Reise- und Food-Blog. Also ich glaube, mit Tütensuppe nur durch Europa, so wird mich nie jemand erleben. Nee, ich gehe auch sehr gerne essen und natürlich kann man irgendwie, wenn man Backpacker ist, nicht irgendwie jeden Abend irgendwie ins Fünf-Sterne-Restaurant gehen oder jeden Abend essen gehen. Aber ich finde, was immer ganz gut geht, ist irgendwie frühstücken gehen. Der Preis hält sich dann eigentlich immer noch recht in Grenzen und ich war halt ganz oft irgendwie frühstücken. Gerade in den niederländischen Städten oder auch Belgien, da gibt es ja auch so, also so wie man von Berlin kennt, viele so hippe Lokale und so. Da kann man gut frühstücken und dann natürlich auch so lokale Spezialitäten bin ich immer dabei.
Was war also das kulinarische Highlight?
Muss ich mal überlegen. Was richtig lecker ist. In Antwerpen gibt es das, die heißt irgendwie Frittenatelier oder so. Und Belgien ist ja so quasi für die Fritten bekannt. Bisschen witzig, dass dieses Frittenatelier Amsterdam heißt. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr lecker und die haben so ein bisschen, also es gibt auch quasi ganz normale Pommes mit Mayo, wie man es kennt, aber die haben auch immer so wie so ein Wochengericht oder saisonales Gericht und es ist dann irgendwie so, da gibt es so Trüffelsoße und so Sachen, also das ist echt, die Pommes sind super lecker und dann gibt es halt immer so ein bisschen so ungewöhnliche Kombinationen, das ist sehr lecker.
Ja, aber ich erinnere mich auch, also in Belgien, aber auch die Holländer, die lieben ihre Pommes und allgemein lieben die Holländer alles, was irgendwie frittiert ist.
Ja, das stimmt.
Also das ist immer sehr erstaunlich. Ich finde jetzt die niederländische Küche ist nicht so die beste und nicht die ausgewogenste und nicht die fettfreieste Küche, aber Pommes, das haben sie gern. Patat Spezial, Pommes mit Mayo und Zwiebeln, das essen sie gerne. Und mit Yuppie-Soße, daran erinnere ich mich. Ich habe ja in Holland studiert, deswegen erinnere ich mich noch sehr gut und wie gerne wir das immer gegessen haben. Auf deiner Reise hast du viele andere Leute getroffen, die auch Interrail gemacht haben. Waren das hauptsächlich Deutsche, waren das hauptsächlich Europäer aus anderen Ländern in Kontinentaleuropa, sagen wir mal so? Oder waren das eher Ausländer, die außerhalb von Europa kamen? Also viele Amis.
Ich habe tatsächlich sehr viele Leute getroffen, die nicht von Europa waren, nicht aus Europa waren. Das ist ja auch immer so für die Amerikaner oder auch für die Kanadier ist so Europa ja irgendwie auch so mal so ein ganz spezielles Reiseziel, so ein Fernwehziel für wie für uns irgendwie Australien oder Amerika. Und die gehen ja natürlich, wenn irgendwie auch gerne nach dem Studium oder so. Das ist bei denen eher so, dass sie nach dem Studium als nach der Schule gehen. Da waren sehr viele, dann natürlich auch Europäer unterwegs. Deutsche tatsächlich nicht so viel, also gerade mit dem Interrail-Ticket. Ich habe das Gefühl, das kommt jetzt erst wieder, dass die Leute gerne Europa erkunden und
absolut.
Nicht direkt in die Ferne verschwinden.
Absolut, also ich merke das auch hier im Podcast, beziehungsweise Off the Path, dass die Beiträge, die wir über Europa schreiben, die kommen jetzt nicht besser, aber die kommen, da sind emotionaler die Leute irgendwie, wenn es um Europa geht, als wenn es um Australien irgendwie geht. Das ist sehr interessant. Wahrscheinlich, weil es einfach näher ist und man vielleicht schneller nachreisen kann, das weiß ich nicht, aber ich merke auch, dass Europa mehr im Kommen ist.
Ja, es ist tatsächlich so. Also ich war ja auch wie gesagt, länger weg, also in Australien und Vietnam und natürlich so Neuseeland und so. Das ist schon, also ich würde auch super gern wieder hin und es ist so schön, aber natürlich kann sich kaum einer leisten, jedes Jahr nach Neuseeland zu fliegen. Und wenn man dann in Europa wirklich so, so schöne Plätze vor der Haustür quasi hat, wo man wirklich keine lange Zugfahrt entfernt ist. Also ich glaube, ich habe bei mir geguckt, also von Ulm fährt man wirklich so 6 oder 7 Stunden nach Slowenien mit dem Zug. Und ich meine, das ist halt, man hat so schöne Alternativen vor der Haustür. Warum sollte man sie nicht auch nutzen?
Auf jeden Fall, ja, das ist ein sehr, sehr gutes Argument. Ich finde auch, wir haben so viel Glück, dass wir einfach uns in den Flieger setzen können und innerhalb von 2 Stunden in einer anderen Kultur, in einem anderen Land. Es ist einfach anders und anders schön. Es ist alles irgendwie schön, aber es ist so abwechslungsreich. Das schätze ich halt einfach so sehr. Also wir machen demnächst mal einen Roadtrip nach Schottland und selbst das ist recht einfach zu erledigen. Oder du hast gerade Neuseeland gesagt, die Fjorde in Norwegen ist zwar genauso teuer wie Neuseeland, aber da bist du halt keine 30 Stunden unterwegs, sondern bist halt irgendwie nur 2 Stunden Flug und dann vielleicht nochmal 2 Stunden Autofahrt.
Ja.
Und das finde ich halt schon geil. Oder wie du gerade sagtest, 6 Stunden nach Slowenien von Süddeutschland ist easy. Oder nach Südtirol bist du halt auch irgendwie in 3-4 Stunden. Es gibt so viel zu sehen und es ist auch alles so nah beieinander, was es halt irgendwie nochmal so spannend macht.
Ja, nee, also Europa kann ich wirklich jedem empfehlen und ich glaube auch, es ist für jeden einfach, was dabei wirklich ist. Du hast ja gerade selber gesagt, es ist so vielfältig, also es gibt Strand, es gibt Berge, also Natur hat man wahnsinnig viel und dann, was Europa natürlich so ein bisschen von Australien abhebt, ist halt die Leute, die nach Geschichte suchen. Nicht, dass die Länder keine Geschichte haben, aber die findet man in Europa natürlich auch deutlich eher.
Ja, zumindest ist auch die Geschichte einfach viel, viel älter und entsprechend gibt es
ja,
viel mehr zu erzählen. Jetzt weiß ich, also ich finde diese ganze Interrail-Geschichte einfach total spannend, weil also jetzt hat die EU ja auch dieses eine Projekt mal angesprochen, also durchsetzen werden sie es wahrscheinlich nicht, aber ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee. Wie stehst du dazu? Ich finde, das Proposal, was mal irgendwie so herumgeflogen ist, war, dass jeder 18-Jährige in Europa ein Interrail-Ticket bekommen sollte.
Ja, das habe ich auch gehört und ich dachte, oh, das ist so cool, bitte mach das noch, bitte mach das für 5 bis 25 oder so, ich werde das auch nochmal haben. Finde das tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil irgendwie natürlich ist es super cool für die Leute, ihr Land zu, beziehungsweise Europa zu entdecken. Klar, das ist keine Frage, das ist super cool, aber ich finde es halt auch so ein bisschen wichtig, weil gerade Leute, die irgendwie kein Geld oder kein Geld ausgeben möchten, um zu reisen, gibt es ja auch die Leute, kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber es gibt auch Leute, die kein Geld für Reisen ausgeben möchten oder die einfach kein Geld haben, um sich ein Interrail-Ticket oder allgemein zu reisen und dann halt die Verfügung zu kriegen, also die Möglichkeit zu kriegen, das zu machen und halt auch ein bisschen so eine andere Kultur und andere Lebensweisen zu entdecken, ist, glaube ich, auch einfach auch wichtig. Also gerade um ein Verständnis zu bekommen oder irgendwie Sachen nachvollziehen zu kriegen, auch die in der Politik passieren oder keine Ahnung. Ich glaube, ich finde immer, Reisen ist fast die beste Möglichkeit von Bildung, die man eigentlich kriegen kann.
Absolut, absolut. Ich finde, also besonders so eine Geschichte wie Interrail, die baut Grenzen ab, die Grenzen im Kopf. Weil Grenzen ist ja immer nur eine Geschichte, die wir Menschen halt irgendwie erstellt haben. Grenzen oder eine Begrenzung ist auch eine mentale Begrenzung, die wir oftmals haben. Die wird abgebaut durch das Reisen, weil wir halt andere Kulturen sehen, andere Sichtweisen erfahren. Und das ist so viel wert. Und das kann dir kein Professor in der Uni beibringen.
Ja,
das musst du alles selbst erlebt haben.
Ich bin ja, wie gesagt, wirklich also einmal um Deutschland rumgegangen und ich bin ja eigentlich, ich bin jetzt 19 und ich bin eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, bin ich, also außer wenn wir mal in die Schweiz gefahren sind, kenne ich diese Urlaube nicht, wo man irgendwie stundenlang an der Passkontrolle oder so steht, aber trotzdem ist es irgendwie faszinierend, wenn man durch ganz Europa reist und nur ein einziges Mal der Pass kontrolliert wird. Und das war halt auch, als ich von Ungarn nach Slowenien mit dem Zug gefahren bin. Da ist einfach mal, da ist einfach der Polizist durchgegangen, hat schnell die Pässe angeschaut. Aber sonst bin ich halt wirklich kein einziges Mal kontrolliert worden. Stand nicht irgendwie im Stau, ja sowieso nicht, weil ich war ja mit dem Zug unterwegs. Aber so, das ist halt schon irgendwie faszinierend. Und das Ding, es ist halt irgendwie, ja, die Grenzen entstehen halt wirklich so ganz oft so im Kopf, wie du gesagt hast.
Ja, das ist Wahnsinn, oder? Dass du halt in diesem auf diesem großen Kontinent, wo wir halt einfach eine Union halt haben, alle miteinander zusammenleben mittlerweile, die einen mehr, die anderen weniger, dass es so einfach geht. Ja. Und das ist so, Reisen ist einfach geworden, Reisen ist zugänglicher in den letzten Jahren geworden und jeder sollte die Möglichkeit haben, das zu machen. Viele haben die Möglichkeit nicht, klar. Ich finde allerdings, wenn man sich zum Beispiel deine Preise jetzt so anschaut, selbst mit Interrail-Ticket, nicht jeder ist Blogger und nicht jeder kriegt sowas gestellt zum Testen. Jeder, der normal verdient und sich sowas kaufen muss, der muss auch nicht das 30 Tage von 30 Tagen reisen. Der kann auch irgendwie, es reicht auch, wenn man, du hast 10 Stops gehabt, also es reicht eigentlich auch schon, wenn man 10 bis 15 Tage reist. Und dann hast du für 1.200 Euro, 1.300 Euro richtig viel gesehen. Und das sind so Erfahrungen, die dir halt einfach niemand im Leben nimmt. Es sind Dinge, die dich reicher machen, die dich, diese Erfahrung, die dir einfach niemand mehr nimmt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also du hast zwar 1.300 Euro bezahlt, aber der Wert davon ist einfach viel, viel größer.
Ja, das ist wirklich so. Also ich bin ja so, Ich bin ja auch so jemand, der wirklich jeden einzelnen Cent also alles, was ich irgendwie verdiene und irgendwie so abschieben kann, geht ins Reisen. Und ich finde, das ist wirklich das Kostbarste, was man haben kann. Und wenn ich irgendwie so meine Fotoalben durchschaue von meinen Reisen, dann denke ich immer so, oh, das hat sich gelohnt, dass du jetzt irgendwie nicht den super Fernseher hier im Zimmer stehen hast, sondern irgendwie das so im Hinterkopf hast und deine Fotoalben hast, wo du wirklich sehen kannst, was du alles gemacht hast und was du alles erlebt hast. Das ist eigentlich wirklich immer super schön.
Ja. Also ich möchte gar nicht, ich bestreite das auch gar nicht. Es gibt viele Leute, die sich viele Dinge nicht leisten können. Aber es gibt halt viele Leute, die sich viele, also zum Beispiel Reisen, einfach nicht leisten wollen. Also sie würden gerne, aber insgeheim setzen sie keine Priorität auf das Reisen, sondern setzen eine Priorität auf den großen neuen Flachbildschirm, den gerade bei Amazon Prime Days für, weiß ich nicht, für die Hälfte gibt, obwohl man mit dem Geld halt halt auch einen Monat durch Europa reisen könnte, wie du zeigst.
Ja.
Also das finde ich cool.
Ja. Also ich stehe ganz oft vor Sachen, also wenn ich mir wirklich größere Sachen kaufen will, dann denke ich so ganz oft, was könntest du jetzt alles mit dem, also wie könntest du jetzt alles mit dem ganzen Geld irgendwie verreisen, irgendwie so, das Ding kostet irgendwie 600 Euro oder sogar nur 500 und dann, da kriegst du einen Flug hin und zurück nach Südafrika. Nee, das kaufst du dann lieber nicht. Das ist halt wirklich ganz stark einfach Prioritäten setzen. Und es ist okay, wenn Leute andere Prioritäten haben, aber ganz oft ist es wirklich so, du kannst dich nicht beschweren, wenn du wirklich dein ganzes Zimmer voller Hightech-Geräte hast, die du, will ich jetzt nicht sagen, nicht alle unbedingt brauchst und dann sagen, du hast halt kein Geld für Reisen. Nicht, dass Leute, die sagen, die haben kein Geld für Reisen, dass es immer so der Fall ist. Aber ganz oft liegt es wirklich daran, dass man einfach Prioritäten setzen muss. Und wenn jemand die Prioritäten aufs Reisen nicht setzt, ist das auch okay.
Aber absolut. Absolut. Ronja, wir kommen langsam zum Ende dieser Folge. Ich fand das sehr, 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 sehr interessant. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Zum Schluss noch ein paar Tipps von dir an alle Hörer, die jetzt sowas machen wollen. Du hast ganz viele Tipps in den letzten 45 Minuten geteilt. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du noch nicht gesagt hast?
Mhm. Was ich also sehr empfehlen kann, ist, dass ich bin ja sehr von dieser typischen Interrail-Reiseroute abgekommen. Also man hört immer so, also Amsterdam ist, glaube ich, so wirklich so ein Startpunkt, den viele machen. Aber dann geht es halt wirklich Paris, Rom, Barcelona ganz oft, dass man sich nicht daran halten muss, sondern sich überlegen, so, was will ich gerne in Europa sehen? Und es gibt noch so viel mehr als diese Großstädte. Wirklich da von dieser typischen Interrail-Reiseroute abkommen. Man trifft auch so Leute, die vielleicht nicht mit dem Interrail-Ticket reisen, aber man trifft ja auch so Leute, die einfach anders reisen. Und was mir wirklich, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich diese Route auch gemacht habe, weil es mir einfach zu heiß gewesen wäre in Spanien oder Italien, dass man vielleicht auch so guckt, gut, ich habe jetzt nur im Oktober Zeit, da bietet sich dann vielleicht Spanien oder so an, dass man schon so ein bisschen guckt, einfach an seine Bedürfnisse die Interrail-Route anpassen und nicht nur diese typischen Städte nehmen. Und dann vielleicht einfach auch wirklich in Länder reisen, die nicht so bekannt sind. Also gerade Slowenien oder auch, wenn man noch weiter nach Osteuropa runtergeht, die sind wirklich einen Besuch wert. Und vor allem, was halt cool ist, gerade wenn man sagt, ich bin Backpacker, ich habe eh wenig Geld, dann ist auch Osteuropa halt wirklich eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, weil, wie gesagt, ein Hostelzimmer für 8 Euro oder in Slowenien sind es dann irgendwie 13 Euro, dann halbiert sich der Preis, wäre ich nur in Osteuropa gewesen, würde sich der Preis halt wirklich nochmal halbieren, den ich für die ganze Zeit ausgegeben habe. Also wenn man noch weniger Geld hat, als ich zur Verfügung hat, dann einfach nach Osteuropa gehen und da gibt es wirklich ganz tolle Landschaften. Es gibt schöne Städte, es gibt coole Reisende und es lohnt sich auf jeden Fall.
Sehr cool. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Und ich hoffe, dass du und ich mit dieser Folge ganz viele Leute inspiriert haben, den nächsten bisschen mehr von Europa zu erkunden. Vielleicht nächstes Jahr. Dieses Jahr wird es vielleicht dann langsam zu kalt für. Aber der nächste Sommer und Frühling, der steht eigentlich schon in den Startlöchern. Die Zeit vergeht so schnell. Und die Zeit, die kann man dann nutzen, um diese nächste Reise zu planen. Und diese Planung gehört ja auch irgendwie zur Reise dazu. Liebe Ronja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte ein paar motivieren, auch mal vor der eigenen Haustür zu reisen.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Vielen, vielen Dank und bis ganz bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war die 93. Off the Path Podcast Folge mit Ronja über ihre Interrail-Reise durch Europa bzw. rund um Deutschland. Also sehr, sehr spannend, was sie so gesagt hat. Ich glaube, Interrail würde ich auch gerne mal machen, wollte ich immer mal machen. Die EU hat das ja mal, wie wir schon im Podcast besprochen haben, mal so angehauen letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass das was wird, aber es wäre ziemlich geil. Bin dafür eigentlich auch zu alt, also dass ich dieses EU-Ticket bekomme. Ich würde es aber auch einfach mal gerne so machen. Es hört sich einfach ziemlich spannend an. Ich bin dann aber allerdings nicht mehr so der Städtetyp. Das war ich früher mal. Früher bin ich gerne zu den Städten gereist und fand das immer sehr romantisch, so Interrail. Aber ich glaube mittlerweile, so einen ganzen Monat von Stadt zu Stadt zu reisen, weiß nicht, ob das so mein Ding wäre. Aber ich finde das eine coole Sache, wenn man halt irgendwie so ein bisschen Zeit hat. Europa ist mega geil. Europa ist einfach echt toll, dass wir so schnell von A nach B kommen. Ich meine, wenn man sich so das Interrail-Ticket von Ronja oder die Interrail-Reise von Ronja so anschaut, ist es total geil, was sie in 30 Tagen so alles gemacht hat. Einmal rund um Europa gefahren und sich alle Städte und alle Orte rund um Deutschland halt eben angeschaut. Ne? Also ziemlich cool. Falls ihr es auch machen wollt, alle Infos und Tipps und die Links zu Ronjas Blog findet ihr auf www.offthepath.com/Folge 093. Das ist die 93. Podcast-Folge. Wir gehen steil auf die 100 zu. Das geht jetzt ratzfatz. Über 100 Folgen haben wir auch schon hochgeladen hier im Podcast. Also ziemlich geil. Und ja, kurz vor Schluss noch einmal vielen, vielen Dank an euch, dass ihr den Podcast hört, dass ihr ihn an eure Freunde weiterempfehlt, dass ihr ihn bewertet und dass ihr uns unterstützt mit eurem mit euren Klicks auf The Path, dass ihr uns auf Patreon unterstützt, dass ihr auf Amazon über unsere Banner auf der Webseite shoppt oder dass ihr auf booking.com eure Hotels bucht oder Airbnb über unsere Links eure Airbnbs bucht. Damit helft ihr uns, das sind natürlich alles Affiliate-Links, ihr zahlt keinen einzigen Cent mehr, aber wir kriegen dadurch eine kleine Kommission und können uns dadurch diese Podcasts halt eben leisten, oder dass wir die Zeit nehmen und diese Podcasts aufnehmen, diese Beiträge schreiben und diesen Blog am Leben halten. Also ihr seid ein großer Teil davon. Vielen, 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 vielen Dank. Vielleicht habt ihr es gemerkt, der Podcast ist eigentlich noch sehr, sehr, sehr werbefrei und das kann ich einfach nur machen, weil ihr uns dadurch direkt bzw. indirekt unterstützt. Also vielen, vielen Dank. Ja, und sonst, ich muss mich jetzt fertig machen. Es ist, wie gesagt, kurz vor 6 und ich muss packen und dann geht's in die Wildnis mit Orcas kajaken. Ich freue mich wie so ein kleines Kind drauf. Ich freue mich seit Jahren auf diese Reise, weil ich das schon sehr, sehr lange geplant habe und ich kann nicht glauben, dass heute der Tag ist, an dem es eigentlich losgeht. Wir sind weg, ihr Lieben. Lin und ich verabschieden uns. Wir sind 4 Tage jetzt weg. 4 Tage, 3 Nächte in der Wildnis von British Columbia auf der Suche nach Orcas, Buckelwalen, Delfinen, Robben und vielem mehr. Also bis dann. Tschüss.